It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Okay. And the Oscar goes to Sebastian, steht in meinen Notizen. Sebastian, kannst du mir das jetzt erklären?
Ja, ihr habt da meinen Namen reingeschrieben.
Hast du gewusst, dass ich eigentlich so eine Oscar-Trophäe habe?
Okay.
Und ich den Oscar gewonnen habe. Nein, wirklich eine große.
Also echte, nee.
Nein.
Aber
die gab es damals bei Madame Tussauds, konnte man sich die kaufen und eingravieren lassen. Und ich habe tatsächlich Best Actress Johanna Retzer eingravieren lassen.
Ja, du warst schon immer ein bisschen Drama Queen, ne?
Excuse me. Ja, wir sprechen heute über die Oscars, nachdem vor 2 Wochen die Nominierungen rausgehaut wurden und wir echt überrascht waren, dass
so viele Musicals vertreten sind.
Tatsächlich, und auch West Side Story schon wieder so oft nominiert wurde. Und deswegen
und
haben
auch
wir
Tick, Tick, Boom, Entschuldigung. Aber
ja,
auch
Tick, Tick, Boom. Vor allem Andrew Garfield als
bester Hauptdarsteller. Englisch?
Als bester Hauptdarsteller. Fand ich schon ein bisschen komisch, weil ja das eine Netflix-Produktion ist.
Es ist ja irgendwie, ich glaube, also es war echt guter Film so. Aber ich glaube nicht, dass es ein großer Film ist, an den man sich erinnern wird. So.
Und er wird ihn dafür nicht kriegen. Das glaube ich nicht.
Ich hoffe es ehrlich gesagt ein bisschen, so gemein es jetzt klingt.
Ich habe die Hoffnung verloren, nachdem damals Hugh Jackman den nicht bekommen hat für Les Miserables.
Fandest du Hugh Jackman in Les Miserables gut?
Schauspielerisch? Also,
okay,
ja,
schauspielerisch,
doch.
Ja.
Also ich finde, du magst ihn ja gesanglich nicht so, aber ich fand ihn gesanglich auch richtig
gut.
Ich
muss sagen, ich fand ihn ja gesanglich nicht so schlecht. Ich finde es nur gemein, dass man Erm immer lobt und Russell Crowe immer so runtergerät hat, obwohl die beiden nicht so weit auseinander waren.
Dieser Feud, den habe ich nie ganz, also auch dieser Hate gegen Russell Crowe, nie gerechtfertigt.
Na, also ich fand das eigentlich durchaus passend.
Also ich verstehe schon, dass es bestimmt sehr viele Musical-Darsteller gegeben hätte, die um einiges besser gesungen hätten als er. Gesanglich war das jetzt nicht top, aber ich finde, dass die beiden in den Rollen sehr gut funktioniert haben, miteinander im Spiel.
Ja.
Und er hat schon die Rolle jetzt überzeugend verkörpert.
Es ging, also ich finde, dass der Ausstrahlung hat einfach voll richtig gemacht. So.
Ja.
Was ein bisschen gemein ist, weil die jungen drei, also Amanda Seyfried, Samantha Barks und Eddie Redmayne, um Welten besser waren als die alten zwei, finde ich. Also
das
die drei haben wunderbar zusammen agiert, deswegen haben wir die alten
Dynamik
ein bisschen in den Schatten gestellt.
Hast du damals den, wenn wir das jetzt gerade hier noch einbauen,
alles gut.
Aber den Oscar für Anne Hathaway, fandest du den gerechtfertigt?
Nein.
Mhm. Kannst du es begründen?
Das führt uns zu diesem Ding, ich glaube, Darsteller-Oscars werden heutzutage nach dem Schema vergeben, wer sie am meisten dafür schindet.
Ja.
Also wenn du dir für den Film deine Haare abschneidest, 20 Kilo verlierst oder anfrisst oder, weiß ich nicht, ein Bein amputieren lässt, dann hast du den Oscar sicher. Ne?
Du bist wieder Österreicher.
Nee, ich glaube, so funktioniert das jetzt. Ne? Und wenn dann ein Hathaway da mitspielt, nach 20 Minuten Screentime stirbt und am Schluss nochmal als Geist auftaucht und sagt, hallo, mich gibt's noch, gibt's mir den Oscar, dann kriegt's noch, weil sie trägt jetzt Glatzen.
Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also ich fand I Dreamed a Dream wirklich, wirklich gut.
Ja.
Also gesanglich jetzt nicht top of the tops,
aber
das hat so gut gepasst, weil sie hat in der Situation, also in der Situation singst du nicht schön.
Richtig, ja.
In der sie dieses
aber
Lied
was für mich diesen Zauber von Les Miserables eben ausmacht, ist, dass diese Geschichte dieser leidenden Menschen mit wunderschöner Musik erzählt wird. Deswegen kann ich den Punkt schon verstehen, dass wenn ein I Dream the Dream gut gesungen ist, dann ist das schon eine andere Welt. Aber ich finde die Interpretation vollkommen legitim.
Ja,
Film.
Voll. Also da hat sie mich auch richtig gepackt.
Werden.
Ich fand es nur zu wenig für
ein Oscar.
Also von der Zeit her zu wenig für beste Nebendarstellerin.
Ja.
Für mich wäre Amanda Seyfried eine Nebendarstellerin.
Ja.
Und nicht Anne Hathaway, die eben, wie du sagst, nach 20 Minuten schon wieder weg ist. Das fand ich, und dann war es, also das fand ich dann schon ein bisschen arg übertrieben.
Ja, ich fand
Lass
das
uns noch kurz
passend.
Über den, wenn wir gerade schon bei diesen ganzen Hauptdarstellerinnen und so weiter sind. Fandest du den für Emma Stone gerechtfertigt, für La La Land? Also Emma Stone hat 2017 für La La Land den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen.
Ich hoffe, du sagst das für die Zuhörer, weil ich weiß.
Ja, ich wollte es nochmal kurz hervorheben, dass man...
Es ist witzig, dass du es aussprichst, weil zur Zeit fand ich es gerechtfertigt. Mhm. Ich glaube, heute fände ich es nicht mehr gerechtfertigt, aber ich habe in dem ganzen Zwischenraum nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich glaube, ich würde heute sagen, dass ich es nicht gerechtfertigt fand, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, wer die Konkurrentinnen waren.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, wer noch nominiert war. Ich glaube, ich war damals auf jeden Fall sehr überrascht, dass sie ihn bekommen hat. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich fand es tatsächlich auch komisch, dass sie nominiert war und Ryan Gosling, glaube ich, war gar nicht nominiert. Obwohl sie im Prinzip
die gleiche
Screentime eigentlich fast haben.
Ja, und auch von der Qualität. Also die zwei leben ja ein bisschen von ihrer Chemistry schon immer, ne?
Ja,
also die kann man jetzt nicht sagen, ob der jetzt besser spielt als der andere.
Ich habe es jetzt auch nicht als ihr Lebenswerk, also als ihre herausragende Rolle gesehen, weil ich auch finde, dass sie als Mia, also ich habe natürlich keine Ahnung, wie Emma Stone privat ist, aber ich finde, sie hat schon sehr viel von sich selbst da auch reingesteckt.
Ich glaube, sie hat einen Schauspielstil, der immer sehr ähnlich ist.
Ja.
So. Und ich glaube, den Oscar hat es gekriegt wegen dem Song am Schluss. Wegen The Fool to Dream, weil das halt eine relativ imposante Szene ist, weil ehrlich.
Ja, aber das ist halt so.
Zu wenig.
Ja, und das ist so gemein, aber eine andere Theaterschauspielerin hätte das vielleicht, also.
Um Welten besser gemacht,
Um Welten nochmal emotionaler vielleicht auch gemacht. Also es war wirklich schön und es war. Genau, gut, dass sie eben nicht diese perfekte Sängerin ist.
Aber es ist quasi zeitlose Leistung.
Nein.
Bin bei dir, ja. Also mir hätte es gefreut, wenn es andersrum gewesen wäre. Ich hätte für Emma Stone den Oscar überhaupt nicht gebraucht. Was mich gefreut hätte, war, wenn es wirklich Best Picture geworden war. Weil das, man kann natürlich sagen, Hollywood feiert sich dann selber und so weiter. Aber es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn man wieder einen Film
so Best ein Picture Kunstwerkfilm. Kriegt.
Genau, Best der Picture wird. Kunstwerk im ästhetischen Sinne, ne, in Schillers Sinne. Also quasi ein schöner Film in dem Sinne.
Ein ästhetisch wirklich hochwertiger Film.
Genau, und in meinem Grunde, dass es dann gegen, wie hat der quasi Moonlight?
Moonlight hat ihn bekommen,
genau, dass er quasi gerade gegen den Film verliert, war dann natürlich auch ein bisschen tragisch, weil natürlich dann die Academy an dem Punkt war, jetzt müssen sie politisches Thema versus Ästhetik abwägen und das geht halt nicht gut, ne?
Ja. Ja, das hat man irgendwie, das war so der...
Und das Hin und Her war dann nur gemein. Dass man ja erst kurz dachte, La La Land wäre es, weil irgendwer nicht lesen kann. Na, das ist gemein, weil die falschen Karten hergegeben sind. Und dann quasi doch Moonlight, das war halt dann so ein Triumph für niemanden, glaube ich.
Ja.
Das war der Moment, den wir beide noch mitgekriegt haben, am aktivsten, was Musical bei den Oscars angeht.
Tatsächlich,
ne?
Ja. Also die ganze Entstehungszeit, die Oscars gibt es ja schon seit 1929. Und wir haben uns ja für die Folge auch vorgenommen, dass wir ein bisschen drüber sprechen, was denn in der Vergangenheit alles passiert ist.
Wir diggen deep in die Vergangenheit.
Und da sieht man halt schon, was natürlich auch irgendwie klar ist, dass in den 1930er, 40er, 50er, 60er Jahren als das Ganze, beziehungsweise 1930er, 40er Jahre, war ja diese Anfangszeit des Musicals, wo das Musical auch wirklich populärer wurde, vor allem aber der Musical-Film, dass da fast jedes Jahr, jedes Jahr Musicals nominiert waren und auch ausgezeichnet wurden. Mhm. Klar, nicht in den großen Kategorien, sondern es war halt hauptsächlich bester Song. Anfangs, als es diese Kategorie Choreografie noch gab, Choreografie.
Logisch, ja.
Oder ganz oft immer die Musik, was ja auch irgendwie logisch ist.
Ja,
in einem,
geht doch ein bisschen mehr FA3.
Genau, in einem Musical-Film. Und eben auch in den Anfangsjahren, ich glaube, es geht jetzt so bis 1940. Aber die Zeit zwischen 1930 und 1940 sind zum Beispiel Musicalfilme, die mir alle überhaupt gar nichts gesagt haben.
Ja. Ich glaube aber, dass das wirklich daran liegt, weil, um ein bisschen vorzugreifen, du hast doch den Jazzsinger auch schon mal, hast noch nicht angesprochen. Aber der Jazzsinger war ja der erste Tonfilm.
Ja.
Und man ist ja damals stark davor ausgegangen, dass sich der Tonfilm eher in die Musical-Richtung entwickeln wird. Also einen reinen Sprechfilm zu machen, das hat damals noch keiner gedacht. Also sprich in dieser frühen Zeit, frühe Zeit vom Musicalfilm und von Tonfilm, war ja das Musical wirklich noch ein total ebenwürdiger Partner des Sprechfilms. Ja, ne?
Das sieht man eben auch. Also so viele, aber sehr viel Musical-Comedy. Also eigentlich fast nur Musical-Comedy. Ja, ja. Ne? Also das ist da, dann, irgendwann kam dann mal noch Phantom der Oper, aber davor, das ist alles nur Musical-Comedy.
Ja,
obwohl
das ist
The
ja
Wizard
Hollywood
of Oz, kann man dazu Musical-Comedy sagen?
Das ist so ein Märchenfilm.
Ja.
Ne? Den würde ich fast schon ein bisschen in die Tradition Disney stellen dann.
Ja.
Ne?
Und der wurde ja 1940, hat er den Oscar bekommen für die beste Musik und für den Song Over the Rainbow, wo ich sehr überrascht war, weil ich dachte, der hat mehr bekommen als nur zwei Oscars.
Ja. Wobei der Oscar für Over the Rainbow natürlich eine sehr gelungene Oscar-Vergabe ist, weil das ja wirklich ein zeitloser Song ist. Ne?
Ja.
Also der es ja wirklich verewigt hat.
Beziehungsweise, wenn man dann noch weiter guckt, ist es wirklich auch dann meistens eher Ausstattung. Teilweise dann kommt Kamera auch immer mehr dazu. Das nächste, was vielleicht interessant war, war dann 1952 in American
in Paris.
Paris, der Best Picture bekommen hat, beste Kamera, bestes originales Drehbuch, also auch in Musik, Ausstattung und Kostüm. Also insgesamt 6 Oscars für einen Musicalfilm ist nicht schlecht. Und das im Jahr 1952.
Ja, den Gene Kelly, den haben sie wegen, glaube ich, ne?
Ja gut, der war halt zu der Zeit auch richtig in.
Gut im Geschäft, ja.
In, muss man dazu sagen. 1957 kam dann The King and I. Also dazwischen, ich muss immer wieder dazu sagen, dazwischen kam fast jedes Jahr immer für Musik ein Oscar an eine Musical.
Aber
eine
die großen, die Big Names, ja.
Aber wir schauen uns jetzt nur die an, die auch ein bisschen mehr bekommen haben als nur Musik, weil wie gesagt, das macht jetzt nicht so viel aus. The King and I war ein Musical, was mir nichts gesagt hat. Bis ich dann rausgefunden habe, dass das mit Richard Rodgers ist und mir dachte, ja, aber der sagt mir jetzt was. Und auch Oscar Hammerstein hat natürlich wieder
mitgemischt.
Da hat der Hauptdarsteller, also der Darsteller
Yul Brynner, ja.
Den Oscar bekommen. Wieder beste Musik, Ausstattung, Kostüm und Ton.
Was witzig ist, weil Yul Brynner in erster Linie eigentlich überhaupt kein Musical-Darsteller ist.
Ah, okay.
Weil sondern als großer Schauspieler seiner Zeit gefeiert wird. Kennst du One Night in Bangkok aus dem Musical Chess?
One Night in Bangkok and the World.
Show them everything except Yul Brynner. Dann geht's
oder?
Was?
One Night in Bangkok and the World.
Genau, das ist vor ABBA, also vor die zwei Dudes vor ABBA.
Oh!
Wir haben Chess geschrieben.
Ach, krass.
Yep, da kommt Yul Brynner drin vor.
Willst du noch was sagen zu The King and I? Nein.
Nö.
Da geht es weiter 1959 mit Gigi, das jetzt auch schon doch wieder ein bisschen bekannter ist, weil es dazu nochmal, das kam nochmal an den Broadway mit Vanessa Hudgens in der Rolle der Gigi.
War das was? Hast du da was mitgekriegt? Ich habe nur mitgekriegt, dass es war, aber nicht wie es war.
Die Rezeption tatsächlich weiß ich dazu auch nicht.
Das war echt spannend, weil immer Vanessa Hudgens, wir haben ja unsere Meinung über die heutige Tätigkeit von Vanessa Hudgens schon deutlich kundgetan.
Ich kann mir sie in der Rolle ziemlich gut vorstellen, weil ich glaube, sie passt in diesen Rollentypus,
okay,
der
das
Gigi.
Das liegt dir vielleicht besser als, ja.
Ich sehe sie auch wirklich mehr in diesem Smiley-Face-Girl als in dieser versuchte, tiefgründige, ernsthafte Figur, wie sie bei Tick, Tick, Boom.
Als totale Geheimtipp, Rizzo. Dabei bleibe ich.
Ja, das stimmt. Also Rizzo hat sie echt überrascht.
Und
das
in Rent war sie
auch
nicht scheiße. War ansehbar.
Oh?
In Rent. Als Marine.
Ah.
Ja gut, die ganze Produktion war ein bisschen wild. Aber,
auf jeden Fall hat Gigi Best Picture bekommen. Regie, Drehbuch, Adaption natürlich, Kamera, Musik und der Song Gigi und Ausstattung.
Alles Vanessa Hudgens.
Na gut, 1959 war die Gude noch nicht geboren, aber... Nee.
Also sie sind Zombies, kann man ja vorstellen.
Ja. 7 Oscars. Ich hätte es eigentlich immer dazu schreiben müssen, so muss ich jetzt immer zählen. 7 Oscars ist extrem gut.
Ist gut.
Also es
ist
gibt doch
gut.
auch immer diese Auflistungen so mit Filmen, die am besten ausgezeichnet wurden. Und da geht es, glaube ich, auch so ab 7 los, wo dann das Ranking startet.
Und wahrscheinlich gab es damals auch nur ein bisschen weniger Kategorien, oder?
Ja, ja.
Also das ist wahrscheinlich echt ein ziemlich guter hier.
Also vor allem Gigi ist ja jetzt auch kein Musical-Drama, sondern es ist eine Musical-Comedy auch wieder. Dass die so viel absahnt, das ist schon bemerkenswert. Tja,
Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Porgy and Bess, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Porgy and Bess 1960 bekommen für die Musik. Was natürlich auch ein bisschen weird ist, wenn man, wie stimmt man da dazu? Weil ich meine, die Porgy and Bess Musik ist ja nicht für den Film geschrieben worden. Das ist ja die erste. Peregrine Bess ist quasi von George Gershwin, quasi die erste amerikanische Oper.
Aha.
Also der hat eine Oper geschrieben, ausdrücklich für Schwarze. Quasi in diesem Jazz, Summertime and the living is, wir singen halt früher, das ist ja echt mehr Musical-Folge.
Yeah.
Halt. Und dann, wenn man das dann verfilmt und dann den Oscar für die Musik dafür, ist eigentlich ein bisschen komisch, oder? Quasi die Musik, die nicht extra für den Film geschrieben worden ist.
Das stimmt, ja.
Das war ja bei American in Paris vorhin genauso so, ist ja auch Gershwin.
Ja.
Und ich glaube, heute ist das ja ein bisschen anders, oder? Also es gibt doch diesen, das war doch bei Les Miserables so mit Suddenly.
Heißt, ja, der auch extra geschrieben worden
ein
ist.
Ein neuer Song nochmal geschrieben werden, dass man sie überhaupt relevant macht. Und zum Beispiel bei Moulin Rouge war es doch so, dass Come What May nicht nominiert werden konnte, weil der ursprünglich geschrieben war für Romeo und Julia.
Ah.
Also ich glaube, heute sind die da ein bisschen strenger, was Originalität der Musik angeht.
Voll
nur kurz reingegrätscht.
Egal. 1962 kommt jetzt...
Egal. Entschuldigung.
Kommt jetzt was wirklich wichtig ist für dieses Jahr.
Die Beatles.
Auch. Nämlich West Side
Kennedy.
Story.
Ah, ja.
West Side Story hat damals auch Best Picture gewonnen. Auch Regie, Robert Wise. Nebendarsteller George Charkiris. Beste Nebendarstellerin Rita Moreno. Kamera, Musik, Ausstattung, Kostüm, Schnitt, Ton. Das ist jede Menge.
Das
und
ist
das
echt
sind
cool.
Vier wichtige Kategorien. Mhm. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das macht schon viel aus. Vor allem, es ist halt eigentlich fast exakt das Gleiche wie dieses Jahr, nur das beste Nebendarsteller dieses Jahr nicht dabei ist. Aber sonst, irgendwie ist es schon lustig, dass immer die Rolle der Anita
so wichtig ist.
Wird, die für uns persönlich jetzt nicht so eine
so
wichtige Nebenfigur
also,
ist.
Wir haben vor kurzem mal darüber geredet, die hat eigentlich nur zwei Lieder.
Ja.
Und die sind beide
A
nicht...
Boy like that.
Und America.
Ja, America ist eine Ensemble-Nummer. Das
ja.
ist halt nicht nur sie.
Genau. Und der Boy Like That lebt auch nur von dem Part, den Maria dann nachher singt.
Anita, no, Anita, no.
You should know better. We're in love, or so you say. Das ist echt gut.
So yes, nice.
West Side Story, Riesenfassgemmerei. Der Film war so, so gut. Oder ist so, so gut. West Side Story ist ein Meilenstein der Film- und Musical-Geschichte.
Definitiv.
Warum machen wir das Ganze nochmal? Wir haben noch nicht gesehen, ne? Also wir haben noch keine gefestigte Meinung davor. Aber mir erschließt sich noch nicht, warum.
Ja, wir haben tatsächlich davor schon ein bisschen drüber gesprochen, herauszufinden, was der Beweggrund war, dass man zum Beispiel als Steven Spielberg sagt, okay, und jetzt mache ich das Ding nochmal. Ja. Weil es ja schon ein Film gibt, der jetzt auch nicht in Schwarz-Weiß gedreht wurde, wo man sagt, da gibt es so viel zum Rumschrauben, das muss man in unsere heutige Zeit transportieren. Ich verstehe es tatsächlich auch überhaupt nicht.
Also es gibt ein paar soziale Punkte, also zum Beispiel eben, dass die Puerto Ricaner dunkler geschminkt wurden und so Sachen, die man nicht mehr cool
Blackfacing,
finden kann. Aber die ja, also das ist natürlich jetzt eine Riesendebatte, ob das dann als Bild seiner Zeit überliefert sein darf oder ob man das dann irgendwie verbessern muss. Aber für mich schmeckt es eher ein bisschen nach dieser TikTok-Mentalität, wo Hauptsache neuen Content liefern. Also der alte Film wird vergessen, wenn man nicht neu machen, ne?
Das ist, da läuft man immer in diese Gefahr.
Hashtag sad.
Das ist halt wirklich leider so, ne? Aber vielleicht ändert sich unsere Meinung noch, wenn wir ihn gesehen haben. Und da machen wir auch definitiv eine Folge
drüber. Ja, vielleicht erschließt sie das uns big time.
Was im Jahr 1965 extrem interessant war, war dieser große, also nicht Streit, aber diese Konkurrenz zwischen My Fair Lady und Mary Poppins. Willst du das kurz erklären, warum das so ein Ding war?
Ja, also Julie Andrews ist ja quasi berühmt worden, kann man das so sagen, mit My Fair Lady on Broadway.
Genau.
Das war quasi ihr Durchbruch. Und sie bekam die Filmrolle dann nicht, weil man gedacht hat, sie hat keine Filmerfahrung, sie ist kein Star.
Ja.
Man wollte einen Star, wie es so oft ist. Ne? Hat dann die Rolle an Audrey Hepburn gegeben, die schon ein bisschen bekannter war, aber eigentlich überhaupt nicht im Musical-Bereich.
Audrey Hepburn ist wahrscheinlich ihre Paraderolle war
Breakfast
at Tiffany's.
Genau,
daher
kennt man sie. Wo sie auch drin gesungen hat, würde man gerade eingehen.
Moon River, und der hat sogar einen Oscar gewonnen.
Na wirklich? Mhm. Das ist crappy für den Mancini, das ist schön. Jedenfalls hat Mary Poppins, hat Julie Andrews.
Hat Mary Poppins früh schon Kinder geheilt?
Willst du mir sagen, Mary Poppins gibt's gar nicht?
No, I'm so
Nein.
sad to tell you.
Ich muss die Folge abbrechen.
Sorry.
Nee, also auf jeden Fall hat dann Audrey Hepburn in My Fair Lady gespielt und Julie Andrews hat im gleichen Jahr dann die Rolle der Mary Poppins von Walt Disney bekommen.
Genau.
Ich glaube, dass er doch sogar irgendwie gesagt hat, er wartet mit dem Film nur, er wollte sie unbedingt haben, irgendwas war doch da.
Ja, sie war seine Idealbesetzung.
Wir empfehlen an der Stelle die Arte-Doku über Julie Andrews.
Ja, die wirklich
die uns
sehr gut
gebracht
ist.
Hat. Wir verlinken es nirgends, weil wir sind nicht auf YouTube. Aber schaut euch die Uli, ist wirklich gut. Und auf jeden Fall Ende der Geschichte, Klappe zu, Affe tot, Mary Poppins. Yes, das Maria.
Geh mal weg von deiner Mary Poppins, der Wahnsinn.
Aber sie ist so toll.
Ja,
sie ist das beste Kindermädchen der Welt.
Go down, ja.
Wie fandest du den zweiten?
Hä?
Wie fandest du den zweiten?
Nicht gesehen.
Oh, wirklich? Mhm. Aber du hast Lin-Manuel Miranda dabei, du bist doch Fangirl.
I know, aber zurück zu...
Genau. Auf jeden Fall hat dann Julie Andrews für Mary Poppins den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen und hat sie natürlich in ihr Fäustchen gelacht gegenüber der Audrey Hepburn, die nicht mal... War die nominiert?
Die war nominiert und das war eben das. Das war dieser Moment, der extrem... Ich glaube, da gibt es auch die Aufnahme, wo wirklich alle im Publikum so gespannt sind, was jetzt passiert. Weil hätte Audrey Hepburn auch noch den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen, dann glaube ich, wäre das wirklich eine herbe Rückschlag gewesen für Julie Andrews. Und sie hat ja in ihrer Dankesrede auch noch dann gegen die Produktionsfirma irgendwie geschossen. My Fair Lady hat aber trotzdem Best Picture gewonnen. Hat beste Regie bekommen, Hauptdarsteller Rex Harrison hat einen Oscar bekommen, Kamera, Musik, Ausstattung, Kostüm, Ton, also auch wieder eine Reihe von wichtigen Kategorien. Mary Poppins hat beste Hauptdarstellerin bekommen, also Julie Andrews. Die Musik und der Song Tim Tim Cherry, das hat mich sehr gefreut.
Sehr berechtigt, ja.
Dass der das gewonnen hat und Schnitt und Spezialeffekte ist jetzt... Nicht
Aber Spezialeffekte für damals natürlich auch bemerkenswert, ne?
Ja.
Muss ich sagen. Also, Schnitt kann ich auch immer nicht einteilen, da bin ich zu wenig Cineast dafür, dass ich das erkennen könnte, wann ein Schnitt
ist. Wir sind auch nicht
ist.
So die Film-Affine.
Nicht so sehr,
ne?
Wir kämen vom
ja.
Live-Theater.
Ja.
Jim Jim Jerry finde ich sehr gut, auch wieder sehr gelungene Oscar-Wahl, weil der, ich glaube, Jim Jim Marie ist gerade die, wie heißen sie denn, die Sherman Brothers, die diese ganze Musik schreiben, die beherrschen das so wunderbar, auf der Oberfläche Tiefe zum Schaffen, ne?
Und es ist so eine schöne Melodie.
Ja, es ist so, es ist kein Kunstlied. Es hat nicht viele Ebenen, aber auf der einen Ebene geht es so dir frei und irgendwie so, es ist eigentlich erstmal ein witziger Song irgendwo, also nicht witzig, aber irgendwie ein kindgerechter Song, sag ich mal, der aber so melancholisch dann irgendwo ist.
Es ist Wahnsinn und lange Zeit hatte ich habe als Kind Mary Poppins viel geguckt, hatte dann in meiner Zeit, wo ich vor ihr irgendwie Angst hatte. und Jim Jim Jerry war immer ein Song, das war der erste Song, der mir angefallen ist und das war nicht super geil, das war immer dieser Song, der Schornsteinfeger. Und das war auch das Bild, was ich immer noch im Kopf hatte und ich finde, das ist fast so ein Lied, was zum Einschlafen für ein Kind gesungen
werden
kann. Ja, klar,
wie so die Spieluhren, das hat genau diese...
Die Ästhetik irgendwie davon, dieses...
Das ist wirklich gekonnt.
Wirklich schön.
Ich finde, der Geheimtipp-Song aus Mary Poppins ist Feed the Birds.
Echt?
Weißt du den?
Habe ich gerade nicht im Ohr.
Das ist die alte Frau, die vor der Kathedrale sitzt und die... Das ist so eine schöne Melodie und in der Ouvertüre die erste Melodie, die auch gespielt wird.
Okay.
Das ist die erste Melodie, die sie aufgreifen, obwohl es nur so ein kleiner Song mittendrin ist, aber der ist super gut.
Ich muss mir
Freunde.
Das echt mal wieder anschauen, vor allem, weil ich noch weiß, dass ich es als Kind einfach super creepy fand teilweise. Auch diese Piraten, die da oben auf dem Dach immer sind.
Das finde ich schon witzig.
Das war mir immer, also ich musste tatsächlich sagen, dass ein Jahr später The Sound of Music für mich viel...
Nice Segway.
Also das war...
Greif, was? Viel was?
Viel... ich weiß, dass ich den als Kind auch gesehen hatte.
The Sound of Music sehen, wirklich. Mhm. Ja, der ist mir erst ganz spät begegnet.
Und fand den richtig toll.
Wirklich?
Das war viel mehr mein Film als Mary Poppins, aber Mary Poppins war mir zu crazy.
Ah, wirklich?
Ja,
ja gut, Mary Poppins glaube ich heute dafür länger. Also Sound of Music finde ich jetzt ein bisschen abgenutzt. Mary Poppins kann ich immer noch was finden.
Mhm.
Hier lest doch die Piraten mal als Veteranen zum Beispiel, dann wird es gleich ganz anders.
Ja,
also
ich glaube, da kann man auch wahnsinnig viel reininterpretieren und in Sound of Music geht das halt nicht. Aber
nicht so
Sound
gut,
of Music war halt dieses... Die vielen Kinder und sie ist, sie
viele Kinder und Nazis,
mit,
toll.
Ja gut, das habe ich als Kind einfach nicht verstanden, was
aber
die jetzt
natürlich,
wollen.
Aber natürlich,
ja,
der Schluss ist ziemlich düster, für so einen Film auch ganz schön ernst zu nehmen, ja.
Und The Sound of Music hat auch wieder besten Film gewonnen. Also ich finde es echt krass, wenn man schaut, die 60er Jahre, fast also ganz viele Musical-Filme bekommen Best Picture. Mhm. Das ist schon bemerkenswert.
Ich glaube, weil damals auch noch mehr Effort reingeflossen ist, ne?
Ja.
Also das war ein bisschen ernst genommen, ne? Also Sound of Music 66, bester Film, ja, Regie und Musik und Regie, Robert Wise, den kennen wir schon von West Side Story, ne?
Genau. Also der kam wieder zurück, hat irgendwie auch ein Händchen dafür wahrscheinlich.
Scheinbar,
also der,
Warte, helfen wir mal schnell, gab's nicht? War das nicht diese Anekdote, wo Julie Andrews zum Regisseur zu dem Wise hingegangen ist und gesagt hat, so, wie schaffst du das, dass das nicht kitschig wird? Und er hat sofort gesagt, so, ja, ich glaube, wir zwei können arbeiten.
Ja, ne? Ja.
Und es ist auch wirklich, es ist relativ unkitschig. Also ich finde, man ist beim Anschauen überrascht, wie wenig kitschig es doch eigentlich ist.
Also es hat schon Momente, wo man sich denkt, okay, ja gut, das ist schon jetzt wirklich...
Ja, und es ist auch so, bei so Songs wie Edelweiß, da zuckt er schon der rechte Arm immer so ein bisschen. Ne? Also das ist schon...
Obwohl ich... Mein
Bless my homeland
Song
forever.
Aus Sound of Music wird immer dieses Goat-Lied sein.
Absolut.
Dieses Jodellied.
Absolut.
Das ist
on a hill was a lonely girl to lay or lay or lay. Das ist super gut.
Vor allem, weil sie das so gut singt. Und das ist ja auch was ich, also zu
ist
ihrer Sopranstimme richtig gut passt.
Ja.
Und diese Szene ist so random, die einfach so wie sie mit diesen, wie so Puppenspieler machen sie diese Szene. Und das ist so süß mit den Kindern und dann diese, also es ist wirklich, und das ist, glaube ich, so dieser geheime Trick bei Sound of Music, dass du in der ersten Hälfte denkst, mein Gott, das ist jetzt so obvious. Der wird sich auch in sie verlieben und am Ende kommen die zusammen. Aber dass sie am Ende flüchten müssen, weil die Gefahr der Nazis immer größer wird, das ist halt so der schöne Dreh, was Sound of Music so besonders macht.
Im Grunde hast du den ehrlichsten Heimatfilm.
Ja.
Also der das wirklich quasi so weit überspitzt, bis es nicht mehr geht und dann in die Flucht getrieben wird. Was quasi ja, ich meine, wenn du sagst, es fängt an wie das Weiße Rössel, aber das Weiße Rössel wurde dann verboten, ne?
Ja.
Also quasi jetzt nachher kann man das ein bisschen anders aufarbeiten. Das
exakt
ist eigentlich echt
so
gelungen,
das
stimmt, ja.
Tja, und dann haben wir 1969 Oliver, der auch Best Picture. Kannst du es gerne laut sagen?
Achso, ich war gerade verwundert, dass 1967 A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.
Beste Musik.
Aha, interessant.
Also ich muss
Sondheim, ne?
Nochmal dazu sagen, genau, wir gehen jetzt wirklich nur auf die ein, die mehr bekommen haben, aber dazwischen jetzt zwischen 1966 und 1969 gab es immer wieder andere Musicals, aber das ist, ja, aus Zeitgründen machen wir das jetzt nicht. Oliver, Best Picture. Nicht schlecht. Regie
richtig,
ist auch nicht schlecht. Musik, Ausstattung, Ton sind jetzt auch eher wieder Nebenkategorien.
Ja, ich finde da Oliver jetzt nicht so den Burner, wenn ich ehrlich bin.
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber es wird übertroffen von einem Burner. Warte mal, was?
Das ist das gleiche Jahr.
Ah, okay.
Denn im gleichen Jahr hat Barbara Streisand ihren Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin in Funny Girl.
War das nominiert für Best Picture?
Bestimmt.
Wie kann man denn? Also wie kann man denn Funny Girl nicht irgendwie Oliver vorziehen? Das ist doch wild.
Aber sie den immerhin bekommen dafür. Das
ist
schon mal was.
Ja, stimmt.
Das Jahr drauf, Hello Dolly, wieder ein Film mit Barbara Streisand, hat jetzt Musik, Ausstattung, Ton bekommen. Das ist jetzt nicht wirklich
so bedeutend, ja. Aber dann hier 73, glaube ich, geht das Ganze schon ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Da hat man das Gefühl, die große Musical-Comedy-Zeit ist ein bisschen überwunden.
Ja, denn wir haben
Cabaret. Ich weiß nicht, was ich gerade imitiert habe, es tut mir leid.
Obwohl man dazu sagen muss, dass sie halt im Film extrem viel verändert haben.
Okay.
Also die Cabaret-Verfilmung hat schon in manchen Zügen noch was mit dem Musical zu tun, aber es ist schon
deutlich adaptiert.
Deutlich was anderes und was ich wirklich eine Fehlbesetzung fand, war tatsächlich Liza Minnelli.
Wirklich, tatsächlich?
Sally Bowles.
Inwiefern?
Weil für mich Sally... Es gibt eine unglaublich gute Aufnahme von dem Regisseur, von seiner Inszenierung von Sam Mendes auf YouTube aus dem Jahr 1993 mit Alan Cumming als MC. Und das ist richtig dreckig. Und das ist richtig diese 1930er Weimarer Republik Endzeit Apokalypse-Stimmung in diesem Nachtclub. Und diese Frauen, die da tanzen, sind nicht die dünnsten, schönsten, sondern die sind einfach richtig abgefuckt.
Yeah.
Und die Sally sieht richtig wie in Alkohol und Drogen getaucht aus. Und wenn man sich die Figur vorstellt, dann ist das so eine Figur, die kaum Geld hat und immer mit irgendwelchen Typen schläft, die sie versorgen, weil sie sonst kein Geld hat. Und Liza Minnelli ist in diesem ganzen Film über immer schön und immer...
Ja, ich glaube, du hast hier aber auch ein bisschen eine Stilfrage. Also Hollywood ist in die 70er noch nicht beim neuen Realismus angekommen.
Das stimmt,
ne? Also das ist da alles ein bisschen ästhetischer. Und ich glaube, das ist auch vielleicht nicht das Schlechteste. Also man müsste sich Cabaret, das habe ich auch noch nicht da, man müsste sich das mal unter dem Blickpunkt anschauen, kann man so eine dreckige Geschichte mit ästhetischen Mitteln erzählen.
Ja.
Das war das Spannende. Weil ich weiß auch nicht, ob sie nicht, weil das ist ja ein Punkt, den wir jetzt in der aktuellen Zeit, gerade im deutschen Fernsehen oder überhaupt im Fernsehen, stark erreicht haben, wo man sagt, die Unästhetik trägt sich ab, die Ästhetik nicht. Ne? Also quasi zu viel Dreck auf dem Fernsehbildschirm zum Singen ist was anderes wie auf der Bühne. Weil auf der Bühne ist realistisch, im Fernsehen ist, weiß ich nicht, extrovertiert. Aber immerhin.
Auf jeden Fall hat Cabaret den Oscar für die beste Regie bekommen. Liza Minnelli hat den bekommen als beste Hauptdarstellerin. Die einzige Kategorie, also Kamera, Musik, Schnitt, Ton, lasse ich mir eingehen. Und auch Nebendarsteller, Joel Grey, hat ihn verdient, weil ich finde ihn als MC wirklich gut. Klar, ganz anders als Alan Cumming. Cummings.
Cummings, tatsächlich?
Ich glaube schon, ja. Aber er war wirklich gut. Sagen wir es mal so. Dann folgen in den nächsten Jahren wieder genau das gleiche Prinzip, hauptsächlich wirklich immer nur der Musik-Oscar in der Kategorie Musik. Und dann kommt was Interessantes, nämlich die Zeit der Disney-Filme. Und da haben wir Ariel, wir haben Beauty and the Beast, Aladdin, König der Löwen, Pocahontas, Tarzan, wo man wirklich anfängt, die Songs auch auszuzeichnen.
Das finde ich witzigerweise sehr interessant. Aber das ist witzigerweise die Disney- Renaissance, gell?
Genau, ja. Also nicht die aus den 40er Jahren.
Und so war nicht dabei, oder? Es war zu früh wahrscheinlich.
Ja,
die ersten,
in den 40er Jahren rausgekommen.
Ja, das haben wir gar nicht angefangen, ja. Aber auf jeden Fall die Disney Renaissance, die trifft natürlich einen Punkt der Zeit. Wir haben davor ja auch schon ein bisschen andere Filmmusicals in Richtung Fame.
Ja.
Die ein bisschen moderner schon sind, ein bisschen die Jugend ein bisschen mehr ansprechen. Zwischendrin grätscht immer wieder die Barbara-Reihe, aber gut.
Die Jentl,
Barbara-Reihe.
Dann Victoria nochmal, Julie Andrews.
Julie Andrews, ja. Jentl Kwan, Regie-Oscar für die Barbara, ne?
Nein.
Poor Little Bobs. Und Disney hat natürlich hauptsächlich profitiert in der Zeit von hier dem, mein Gott, wenn wir einmal seinen Namen wissen, ich glaube, das ist
ungenau. Howard, oder?
Howard Sherman? Sherwood?
Ashman.
Ashman, Howard Ashman, danke. Von dem Texter, der zusammen mit Alan Menken die ganzen... hier gemacht hat und natürlich tolle
Bis
Songs.
Bis auf Pocahontas, das wusste ich gar nicht, dass das Stephen Schwartz war.
Na wirklich, das wusste ich auch nicht. Ich meinte, der hätte viel später erst mit...
Colors of the Wind hat er gemacht.
Aber als Texter, ne?
Ja.
Mit Alan Menken zusammen.
Ja, mit Alan Menken zusammen.
I see.
Aber das wusste ich nicht. Das
Stephen Schwartz, kurz, wir kennen berühmterweise, glaube ich, aus Wicked.
Ja.
Und auch als kurzen Totalausfällen wie hier Schikaneda und so, aber darüber reden wir nicht.
Genau. Nur, dass man weiß, warum wir gerade bei Stephen Schwartz waren. Tja, und dann bleibt es eher erstmal etwas ruhiger.
Nur so, ja gut, Evita, ein bisschen.
In den 90er Jahren, also nicht wirklich irgendwas, wo man sagt, boah, ja, das war jetzt, da ist es halt echt wirklich ruhig, ne? Also nach Cabaret in den 70er, 90er Jahren.
Als ernstes Medium und das Musical hat sie wirklich mehr ein bisschen in den Bereich Kinder
richtig zurückgezogen. Genau. Tja.
Und Theorie. Ist es möglich, dass der Musical-Boom, den wir jetzt haben, mit so vielen nominierten Musicals und da so Musicals ist relativ weit verbreitet in der Masse, daran liegt, weil wir Kinder waren, wie diese ganzen Kindermusicals rausgekommen sind und keine wirklichen Erwachsenen-Musicals mehr auf dem Markt waren?
Puh, keine Ahnung. Kann eine Theorie sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau unsere Schicht anspricht.
Was denn?
Sind wir jetzt genau die RezipientInnen von diesen neuen Filmmusicals, die rauskommen? Ich weiß es nicht. Es ist halt...
Ja, ich würde schon sagen, dass diese... Also, dass sowas wie Tick, Tick, Boom und West Side Story hauptsächlich junge Erwachsene anspricht, oder?
Bei West Side Story bin ich mir echt nicht sicher, weil das ist schon ein Musical, was, würde man sagen, älter ist.
Ja,
also aber da können auch viele reingehen, die mit dem alten West Side Story Film aufgewachsen sind.
Man fängt natürlich an die Klassiker ab, das stimmt. Ja. Aber gerade in dieser Wokeheit, wie es produziert wird, dass man eben so viel Wert legt auf die ganzen Themen, die jungen Leute eigentlich wollen.
Ja, das stimmt schon. Aber da widerspricht dann Cats wieder.
Inwiefern?
Weil die Cats-Verfilmung wurde für die eingefleischten Cats-Fans gemacht.
Ja, und ist massiv gescheitert.
Ja, weil es einfach...
Ja, aber genau das meine ich ja, weil das quasi ein Musical-Film war, der nicht die Leute angesprochen hat, die mit Ariel und Pocahontas aufgewachsen sind.
Ja, kann sein.
Oder?
Deine Theorie kann schon stimmen, ja.
Ja, vielleicht auch nicht.
Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie rausfinden können. So.
Ja, das ist, glaube ich, zu
theoretisch. Das ist halt empirische Forschung, ne?
Wir wissen jetzt nicht, wir. Man kann rausfinden, welche Generation jetzt diese Oscar-nominierten Musicals halt ansprechen. Aber ich meine, dieser Sprung bedeutet ja was. Also wenn quasi in dieser Zeit, in den 90er, Musicals weiterhin hauptsächlich für ältere Leute gemacht worden warten, dann hätte es uns ja wahrscheinlich nicht so tangiert als Kinder.
Ja, ich finde das generell echt extrem interessant, dass das in den 60er Jahren so explodiert ist.
Ja.
Dann wurde es so ruhig.
Mhm.
Und dann, wenn wir jetzt weitergehen, machen wir das noch schnell fertig. Dann kommt 2003 Chicago. Was ich finde, also wo ich echt überrascht bin, dass das so gut angekommen ist bei der Oscar-Verleihung.
Ich glaube, das war der damals keiner erwartet.
Überhaupt nicht. Das hat ja den Musical-Film
wieder groß gemacht.
Ja. So. Also ewig lang davor kein Best Picture mehr und dann 2003 Chicago.
Ja.
Chicago ist nicht mal ein Musical mit einer wirklichen politischen, gesellschaftlichen Tiefe. Gar nicht. Ja. Es geht um Frauen, die morden.
Ich glaube, das Wie ist so wichtig. Ich glaube, es ist echt ein gut gemachter Film. Und das setzt
mit
sie dann
auch wirklich guter Besetzung. Voll. Also man muss sagen, Catherine Zeta-Jones hat als beste Nebendarstellerin den Oscar gewonnen.
Ja, und auch den Richard Gere da rein zum Quetschen.
Richard Gere war aber auch richtig super in der Rolle. Ja. Und Renee Zellweger, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber ich fand sie jetzt als Roxy überhaupt
da
nicht
die Rolle,
fehl besetzt. Ja. So. Und es ist halt so ein bisschen an diese goldene alte Zeit angelehnt auch. Also wenn du an letzte Nummer denkst, an
The Honey Rack
Ja, genau. Das ist ja dieses typische 20er, 30er Jahre Berliner Filmpalast.
Und auch mit der Düsterheit des Home Derf, ne?
Ja,
also dass der Mord so eine große Rolle spielt, kommt eigentlich von irgendwo her, ja.
So.
Und danach, glaube ich, wird es
richtig still.
Dann kommt diese Zeit, wo Musical auf einmal kein musikalisches Genre mehr ist.
Ja.
Also wir haben hier Dreamgirls, was Jennifer Hudson ein bisschen gepusht hat, die ja glaube ich damals sogar aus America's Got Talent oder American Idol, glaube ich, rauskam, gell? Wo quasi eben diese soulige Seite, diese traditionell schwarzere Musik quasi ein bisschen reingebracht worden ist, was super funktioniert hat. Oder bis heute mal schau, Hadestown gab es nicht, oder Dreamgirls, so geht's mir ganz gut. Once, gleiche Situation, ne?
Was aber, das habe ich jetzt, wollte ich eigentlich in Klammern aufschreiben, weil Once war kein Musical-Film.
Ich weiß nicht, wie genau die Definition von Musical-Film ist. Ich glaube, wir haben eine Folge drüber gemacht. Aber,
hat halt den Falling Slowly, halt den Oscar bekommen.
Aber
extrem.
Es ist schon ein Film. Ja gut, die Figuren singen immer nur in Rolle, ne?
Ja.
Deswegen stimmt, ja.
Sweeney Todd nur für Ausstattung im Jahr 2008.
Ja,
das ist unbedeutend.
Ich glaube aber auch, weil der Tim Burton einfach nicht so gefeiert wird, ne?
Ja.
Vor die Oscars, die nicht so.
Was, glaube ich, wirklich eine riesengroße Enttäuschung war 2013 Les Miserables. Ich glaube, die haben sich viel mehr erhofft.
Ja.
Weil es ja doch für viele Kategorien auch nominiert war. Wie ich schon bereits gesagt habe, Hugh Jackman war als bester Hauptdarsteller nominiert und ist die Best Picture. Alles nicht bekommen. Sondern nur eben Anne Hathaway, Maske und Ton.
Und bei Ton ist es wieder das Gleiche. Die haben halt mir was Neues ausprobiert.
Ja.
Man hat halt mir versucht, irgendwie den Live-Gesang zu machen.
Und das, glaube ich, war schon etwas enttäuschend. Ich kann mich nur daran erinnern, dass an der Oscar-Verleihung von 2013 dieses große, da haben sie auch was aus Les Miserables performt.
Ja. Mhm.
Wann war denn das mit Lady Gaga und dieser Sound of Music?
Ich glaube, das war zwei Jahre noch.
Oder war das nicht auch 2017 La La Land, als da das ausgezeichnet wurde?
17
war das
oder
die,
16 irgendwie
die
so
Verleihung?
Ja. Also den Dreh auf jeden Fall.
Ja, weil das bauen
das
sie auch immer irgendwann.
Tribute, oder?
Wie bitte?
War das nicht eher Julie Andrews Tribute oder Gaga?
Ja, gell? Aber sie hat halt hauptsächlich Sound of Music gemacht. Sie hat nur Sound of Music gesungen.
Ist das so?
Mhm.
Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es war ein Tribute an die Julie Andrews auf jeden Fall.
Ja, die kam ja am Ende auch raus.
Ja, stimmt.
Ja, und dann 2017 war es, wie wir eingestiegen sind, und zwar mit La La Land.
Und jetzt erschießt sie der Kreis natürlich auf tolle Art und Weise, weil wir jetzt ja quasi nicht mehr das Musical als sich selbst haben, sondern sogar Rückbezug aufs Musical-Film nimmt, ne? Auf den Musical-Film nimmt.
Ja, wenn wir das jetzt alles Revue passieren lassen, dann ist das ja schon
wild.
Wie können wir uns das erklären, dass das in den 60er Jahren, dass es da so viel, dass es da so präsent war und jetzt nimmt es stetig ab?
Noch eine steile These, heute ist mein Tag der steilen Thesen. kann das sein, dass andere Genres das Musical halt einfach ein bisschen rausdrängt haben, die eigentlich das Gleiche bieten? Zum Beispiel, wenn du sagst, was früher in die 60er an Ästhetik reingebracht worden ist durchs Musical, das leistet halt vielleicht das Kostümdrama, das Historiendrama.
Ja.
Sowas wie Little Women.
Ja.
Oder? Wo ich sage, da ist die Musik zwar ausgelagert, aber quasi da sehe ich auch schöne Menschen, die mir eine Geschichte erzählen, die ein bisschen weiter weg ist. Und jetzt nicht das große Drama ist, was früher vielleicht das Musical noch eher geleistet hat.
Ja, das kann gut sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die, wie du auch schon meintest, mit den DarstellerInnen, dass sich das eher auf die Äußerlichkeiten, auf die Veränderungen ausliegt, dass auch dass die Best Picture-Kategorie jetzt so viel mehr abverlangt, als nur ein rundum gut gemachter oder
es ist ja immer Politikum.
Das ist jetzt wirklich wichtig, dass du ein politisches Thema hast, dass du ein feministisches Thema hast, dass du ein gesellschaftlich relevantes Thema verarbeitest.
Ich glaube, es ist einfach diese Positionierung im Zeitgeist, die wichtig ist. Also zum Beispiel letztes Jahr die Entscheidung Nomadland als Best Picture, fand die ziemlich treffend.
Ja.
Weil letztes Jahr war ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema amerikanischen Traum nur mehr letztes Mal
vielleicht oder ein Jahr davor Parasite, die große Überraschung. Ja. Womit niemand gerechnet hat, aber wo viele gesagt haben, sowas von berechtigt.
Ja. Ich hab's nicht ganz gesehen, mein Film ist es nicht. Aber.
Auch nicht. Aber ich kann auch schon nachvollziehen, warum man dann jetzt. Ich gehe davon aus, dass West Side Story nicht Best Picture gewinnen wird.
Ja, ich gehe auch sehr hoffentlich
davon aus. Davon gehe ich aus.
Also man muss dann ein bisschen schauen, wie es läuft. Bei mir ist immer so, dass sie während der Zeremonie erst erschließt, wofür ich wirklich bin. So.
Ja.
Aber. Also wenn man es quasi in dem Kontext sieht, dass man sagt, diese Rückbesinnung auf die Musik, auf die Ästhetik, das war ja gerade in den Zeiten von heute was Logisches, dass man sagt, vielleicht wird das pure Schöne wieder etwas mehr wert, das war toll, aber aus jeder anderen Motivation kann ich es nicht verstehen, könnte ich es nicht verstehen.
Und was, beziehungsweise wenn wir noch kurz über die Nominierten dieses Jahr sprechen. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Encanto wirklich bester Animationsfilm wird.
Ich hoffe es nicht.
Ach komm. Encanto ist toll.
Ich verstünde nicht, aus welcher Motivation.
Naja, es ist also ich habe die anderen nominierten Animationsfilme, ich habe einen davon gesehen, den Rest nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Oder? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt so viel besser ist, aber für mich war Encanto schon ein sehr, sehr anderer Disney-Film. Mhm. Aber ein sehr gut gemachter Disney-Film. Und ich weiß, dass du nicht der Meinung bist, aber für mich war.
Ich sehe nicht, in welchen Punkten er gut gemacht ist, ehrlich gesagt.
Naja, also, weil es hat nicht diese klassische, wir haben diese eine Disney-Figur, die jetzt auf Reisen geht, die dann vielleicht einen Mentor trifft und dann irgendwas retten muss und.
Genau, du hast da vollkommene Abwesenheit von Dramaturgie.
Ja, aber das funktioniert trotzdem, indem man sich einfach mal auf eine Familienkonstellation fokussiert, finde ich. Also, ich finde diese Familie so sympathisch und nahbar gezeichnet, dass ich gar kein Bedürfnis habe, dass Mirabelle jetzt irgendwie in die Welt hinauszieht und.
Das verstehe ich, aber das ist. Dann macht es eine Serie draus oder so. Aber du kannst nicht. Also, diese Form Film ist, finde ich, in diesem Ding sowas von unpräsent. Das ist wie zum Song: Ich brauche kein Titanic mehr, seit ihr Keeping Up with the Kardashians schau, weil mir die Familie so sympathisch ist. Also, dieses Erzählgenre wird einfach total über Bord
geschmissen. Aber es wird ja was erzählt. Es wird dieses Wunder erzählt, was die Großmutter damals gefunden hat. Und
genau, das war ein guter Film gewesen.
Dass halt plötzlich das Problem auftritt, dass Mirabelle die Einzige ist, die so keine Fähigkeit oder keine Besonderheit bekommen hat, woran das liegt. Und das erzählt sich ja schon. Es ist ja jetzt nicht einfach nur so eine alltägliche Familiensituation, die wir kriegen, sondern es ist ja schon ein Problem da und ein Konflikt da. Und der Konflikt ist viel tiefer, als man denkt. Und das hat sehr viel mit der Großmutter an sich zu tun. Und das sind vielleicht, sagen wir mal jetzt, Themen, die anfänglich vielleicht nicht so wichtig erscheinen, aber dieser Druck, den Eltern auf Kinder ausüben, ist ja schon nicht zu unterschätzen.
Voll, aber wissen wir das nicht so lange.
Ja, man weiß es, aber
also das ist irgendwie
das
so.
Das ist ja ein Kinderfilm. Und denn, deswegen, ich glaube, das ist schon auch wichtig, den Kindern immer wieder klarzumachen, dass sie sich nicht so unter Druck gefühlt oder dass sie diesen Druck, dass sie da ausbrechen müssen, wenn es, also.
Also ich finde es halt aus jeglicher handwerklicher Sicht finde ich nichts besonders. Du hast die gleichen Grafiken, die wir seit 10 Jahren haben. Also quasi die Figuren schauen aus, wie Vaiana ausschaut, wie Frozen ausschaut. Du hast keinen innovativen Zeichenstil mehr.
Das
die Musik hat totale Glanzmomente hin und wieder, finde ich.
Ich liebe die Musik aus Encanto.
Die Story ist für mich nicht präsent. Also es ist ein impressionistisch, war schon ein bisschen früh gesagt. Aber quasi ein Film, der von Impressionen lebt und wie du sagst, einen Konflikt hat. Normalerweise besteht eine Dramaturgie aus verschiedenen Konflikten so. Aber das muss man ja nicht wertend sagen. Es ist halt ein bisschen. Also, ich glaube, man hätte der Aufmerksamkeitsspanne von Kindern mehr zutrauen können. So. Und es gibt diesen einen Mini-Punkt, den ich eigentlich genial finde, dass du in so einem Kinderfilm eine Thematik aufbringst, die so brisant ist, nämlich jemanden zu verteufeln, der dir sagt, was in der Zukunft ansteht. Das ist politisch so hoars.
Wirklich, also Bruno ist eine sehr interessante Figur.
Die Reaktion auf ihn ist interessant.
Ja, also ja, aber auch er an sich, finde ich. Also ich fand, gut, das ist natürlich auch sehr naiv, weil ich sofort darauf reingefallen bin und gedacht habe, der ist halt wirklich irgendwie ein, könnte der Böse jetzt in dieser Geschichte sein. Und dass er dann aber derjenige ist, der eigentlich der Familie am allertreuesten bleibt, weil er einfach Mirabelle schützen möchte, aber trotzdem nicht den Mut hat, diese Familie zu verlassen und einfach in den Wänden wohnt, war für mich schon was ich jetzt nicht gedacht hätte und was mich sehr berührt hat bei Bruno. Glaubst du, dass Dos Oruguitas Best Song wird?
Was bitte?
Dos Oruguitas?
Ist das der
aus Encanto?
Ja.
Das ist dieser Gitarren.
Ja, ich kann es mir vorstellen, ich würde es mir ehrlich gesagt sogar wünschen,
ja,
weil das ist wirklich
schön.
Ein guter Punkt in dem Film. Und es sorgt auch, finde ich, dass, also es ist ja, also selbst wenn er das gewinnt, finde ich, wirft es ja ein bisschen einen schlechten Schatten auf dem Film, weil das ist ja der einzige Song, der eigentlich nicht in dem Musical-Ding steht.
Das stimmt.
Also das ist ja ein aus dem Off gesungener Song.
Ja.
Und das funktioniert eigentlich viel besser für mich als die anderen Songs.
Okay.
Aber gehen wir weiter. Also West Side Story haben wir schon ausgeruled, gell? Das hoffen wir mal nicht. Aber vielleicht ist er auch super, wir müssen sein. Andrew Garfield. Warum überhaupt nominiert? Entschuldigung. Also. Bist du jetzt verzweifelt, weil du das auch nicht weißt? Oder bist du verzweifelt, weil du schon wieder so fundamental anderer Meinung bist als ich?
Ersteres. Okay. Also, ich fand ihn wirklich, wirklich gut in dem Film. Ich finde trotzdem aber, dass es eine andere Aufgabe ist. Ich vergleiche das, das ist jetzt ein dummer Vergleich, aber Kirsten Stewart ist als für den Film Spencer als beste Hauptdarstellerin nominiert. Aha. Und ich glaube, es ist nochmal eine andere Aufgabe, sich in, beide sind in einer Art Biografie, spielen die beiden eine Rolle, eine Figur, die es im realen Leben gegeben hat. Ich glaube nur, dass es viel, viel schwieriger ist, an so eine Figur wie Diana ranzugehen, als jetzt Jonathan Larson.
Aha.
Weil ich glaube, dass aber auch Andrew Garfield da sehr viel von sich selbst mit reinbringen konnte.
Okay.
Das sind aber jetzt alles nur Vermutungen. Ja. Also kann auch ganz anders sein. Er hat es unfassbar gut gespielt, aber es ist für mich kein Oscar für beste Hauptdarsteller. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser begründen kann.
Ich meine, eigentlich ist es ein bisschen gemein, weil eigentlich ist es nicht seine Schuld, sondern die Schuld des Filmes, die ihm einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Es gibt halt einfach keine 5 Szenen, wo er heulend am Boden kriechen kann. Also er gibt nicht so viel her, der Film.
Ja.
Und so gesehen muss man das irgendwie abwägen, aber das ist natürlich schwer, weil wir können ja nicht Szenen, die wir bei Kristen Stewart sehen, mit Szenen, die wir bei Jonathan Larson nicht sehen, abwägen.
Gottes Willen, nein, überhaupt nicht.
Ich möchte in der Entscheidung stecken, weil also ich finde natürlich auch, dass er das gut gemacht hat. Ich glaube, er hat jetzt die Essenz von Jonathan Larson nie so 1000%ig erwischt, aber wenn man Hollywood macht ja Sachen immer glatter, als sie waren, so das weiß man ja. Aber es ist, also ich habe einfach nicht verstanden, wieso diese Nominierung, also quasi wo diese ultra große Leistung ist, außer dass man jetzt sagt, vielleicht sieht man sich in der Tradition von Bohemian Rhapsody, weil er halt diese Videoaufnahmen, die es gibt, 1:1 gut nachgestellt hat.
Sehr gutes Beispiel. Bohemian Rhapsody. Mhm. Rami Salek.
Mhm.
Das war schon nochmal eine andere Nummer.
Ja. Und es war halt auch, also bei, hast du Rami Malek oder Rami Salek? Also, mir persönlich hat das riesig gefreut, weil ich den noch kannt habe, wo, weiß ich nicht, 2007, als er damals in RTL 2 bei Hinter Sofa an der Front den schwulen Nachbarn spielte.
Rami Malek.
Ich finde, das war halt auch ein bisschen, also bei sowas finde ich einen Oscar eigentlich irgendwie angebracht, weil das war halt voll seine Rolle.
Ja.
Also das hat halt wirklich voll passt.
Ja,
so.
Das, genau, da würde man sagen, das war seine Paraderolle. Mhm. Das war die Rolle, wo man, da wird man jetzt immer an ihn denken.
Genau.
Oder wenn man ihn in einem anderen Film sieht. Das ist so, ich weiß nicht, ob das bei Andrew Garfield jetzt diese Rolle sein wird.
Das ist natürlich gemein, weil Freddie Mercury auch ein bisschen einen anderen Status hat als Jonathan Larson. Und Jonathan Larson war auch normaler. Also das ist halt, weil, also ich bin immer der Meinung, dass der Film einfach, also dass der Film gut ist, weil der Stoff so gut ist.
Ja.
Also weil quasi dieses ganze Tick-Tick-Boom einfach so ein Schlüsselwerk ist für die meisten Leute, die halt irgendwie in der Szene was zum Tor haben, so. Und irgendwie, es ist ja auch irgendwie so eine halbe Doku.
Ja.
Also ich meine, das gleiche Ding auf Arte kannst du jetzt als Doku mit ein bisschen Spielsequenzen dazwischen verkaufen.
Machst noch ein paar so Kunsthistoriker dazwischen und
Genau, die reißen jetzt noch ein bisschen was reden.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, funktioniert der sogar. Der ist jetzt auch für mich kein großer Spielfilm. Und das haben wir im Grunde an dem, was du, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt hast. Es ist ja doch ein Netflix-Film, gell? Also er ist ja überhaupt nicht denkbar eigentlich auf einer großen Leinwand.
Mm-mm.
Und inwiefern das dann wirklich für die Oscars irgendwie...
Es ist, bleibt spannend. Ich bin wirklich gespannt, was rauskommen wird an der Oscar-Verleihung. Mhm. Die Oscar-Verleihung findet dieses Jahr
statt.
Mhm. Am 28. März aber, also nicht Februar, sondern März. Also da ist jetzt noch ein Monat hin.
Also beziehungsweise am 27., oder?
Genau.
In der Nacht vom 27. auf den 28.
Also bleibt spannend und
schauen wir mal. Jetzt haben wir in einer bisschen unangenehmen Situation, weil wir als Musical-Fraktion gar nicht unbedingt wollen, dass die Musicals gewinnen.
Stimmt.
Aber das finde ich, lässt sich ja ein bisschen darauf schließen, dass die halt, ich finde, nicht aus den richtigen Gründen nominiert sind.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Aber gut, wir werden sehen.
Auf jeden Fall.
Und jetzt schauen wir uns dann mit West Side Story, oder dass wir da mal mitreden können. Gut.
Jo, sonst.
Sonst passt es.
Alles für den Schritt.
Jetzt haben wir nur über Musical geredet. Und jetzt?
Also dann.
Tschö mit Ö. Wir brauchen mal so eine Catchphrase für den Schluss.
Ja, so, was machen wir denn da?
Bleibt.
Cremig.
Bleibt cremig. Oh ja, wir sind zwei Besetzungen, ihr seid cremig.
Jo, also ciao.
Zweitbesetzung ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.